Herzlich willkommen zu Clubsachen, der Podcast, bei dem alle NEOS-Abgeordneten ihre Erfahrung und Expertise einbringen.
Die Gespräche dazu führe ich, Tina Schmidhofer.
Bei mir ist unsere Nationalratsabgeordnete und NEOS-Sprecherin für Frauen, LGBTIQ+, Medien- und Netzpolitik und Entwicklungszusammenarbeit, Henny Brandstätter. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Henny, wenn man dich kennt, weiß man, Gleichstellung ist für dich kein Buzzword, sondern ein echtes Anliegen. Es vergeht kaum ein Treffen mit dir, wo du nicht Frauen dazu ermutigst, für sich einzustehen, etwas für sich rauszuholen im Leben, Chancen wahrzunehmen. Was hat dich denn überhaupt dazu gebracht, dich genau in diesen Bereichen so leidenschaftlich zu engagieren?
Ja, wie so oft ist es auch eine persönliche Geschichte. Ich bin am Land aufgewachsen in Mondsee und als ich jung war, so vor 2-3 Jahren oder vielleicht war das auch Mitte der oder Ende der 80er Jahre, da haben mir die Worte dafür gefehlt, was mir denn eigentlich fehlt oder was mich stört. Rückblickend war es natürlich, dass das eine männerdominierte Gesellschaft ist, wo Männer anschaffen, wo es lang geht, in der Politik sitzen, an den Stammtischen sitzen und der Platz der Frauen zu Hause ist. Mhm. Und ich bin dann mit 17 wirklich weggelaufen aus Mondsee, wo ich heute übrigens sehr gerne wieder bin, aber es war mir damals einfach viel zu eng. Bin nach Wien gekommen, um ein bisschen Großstadtluft zu schnuppern, Avantgarde, Kunst und Kultur und habe als Redakteurin bei FM4 begonnen und meine erste Interviewpartnerin war Johanna Donal, die legendäre Johanna Donal, und die hat mich so richtig zur Schnecke gemacht, weil auch ich damals noch den Blick hatte auf ein Frauenleben und stehen mittlerweile alle Türen offen, es gibt kaum noch gesetzliche Einschränkungen, also man muss es doch einfach nur anpacken und sich da durchkämpfen und dann wird das dann alles gut. Und Johanna Donal hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass mir einfach auch ganz grundlegende Basics fehlen. Ich mich vielleicht einmal ein bisschen einlesen sollte. Und das habe ich dann auch getan und sie hatte vollkommen recht. Heute bin ich eine gestandene liberale Feministin, deren beruflicher Erfolg auch auf jenen Frauen beruht, die vor mir es erkämpft haben, dass ich Abgeordnete sein kann.
Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich möchte mit dir gerne über Medizin und Frauen sprechen und da gibt es auf jeden Fall gravierende Unterschiede, wenn Männer behandelt werden und Frauen behandelt werden. Liegt unter anderem daran, dass diesen Begriff gibt es Gendermedizin, der braucht auf jeden Fall mehr Beachtung. Was muss sich denn aus deiner Sicht ändern, damit frauenspezifische Symptome wirklich ernst genommen werden?
Also ich finde es sehr gut und sehr begrüßenswert, dass wir es geschafft haben, das Thema Gendermedizin auch ins Regierungsübereinkommen hineinzuschreiben und zu sagen, hier muss etwas passieren, hier müssen wir besser werden, hier brauchen wir mehr Evidenz, mehr Forschung und das wollen wir als Politik mit aller Kraft unterstützen. Das hat meine Kollegin von der ÖVP, Bogner Strauß, sie ist die Frauensprecherin der ÖVP und Biochemikerin, hat auch während der Verhandlungen eine ganz interessante Geschichte erzählt, die ich auch gerne weitererzählen möchte. Einer der Gründe, warum man so wenig weiß in der Forschung über den weiblichen Körper, weil die Forschung an sich ja ganz oft früher, mittlerweile wird viel über KI auch abgewickelt, an Mäusen durchgeführt wurde. Und jetzt hat man nicht nur Mäuse im Labor, mit denen man testet, sondern man hat auch Stakeholder wie beispielsweise Tierschützer, die sagen, wir sind gegen Tierversuche und wenn sie stattfinden müssen, dann wirklich so, dass möglichst wenig Tiere dabei auch ums Leben kommen. Und ihr müsst bitte dokumentieren, wie viele Mäuse ums Leben kommen. Wenn da viele Mäuse ums Leben kommen, habt ihr großen Ärger mit uns. Gesagt, getan, man will diese Zahlen niedrig halten, weil man ja auch keinen Ärger haben möchte. Was macht man, um Zahlen niedrig zu halten? Man nimmt nur eine ganz bestimmte Art von Maus, nämlich männliche Mäuse. Würde man nämlich sowohl männliche als auch weibliche Mäuse nehmen, bräuchte man deutlich mehr Mäuse, um hier auch zu testen, weil ja die Geschlechter sehr unterschiedlich sind und weil man bei weiblichen Mäusen ja auch einen Hormonzyklus beachten muss. Das heißt, es wären deutlich, deutlich mehr Mäuse, die dann auch zu Schaden kommen, was wiederum zu Ärger führt mit den Tierschützern, weshalb man sich nur auf männliche Mäuse konzentriert hat, mit dem Ergebnis, dass natürlich auch hier alle Forschungen an Männern ausgerichtet waren. Mhm. Und das finde ich ein ganz spannendes Beispiel, um zu zeigen, dass es oft Zielkonflikte gibt, auch in der Politik. Mhm. Die Tierschützer, die wollen ja nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil, sie setzen sich für das Tierwohl ein, aber das Ergebnis ist dann etwas, was wiederum Frauen am anderen Eck schadet.
Mhm. Mhm. Ganz schön kompliziert. Du hast es schon angesprochen, wie schaffen wir das denn dann, dass wir Forschung und Ausbildung in diesen Bereichen auf beide Geschlechter berücksichtigen können?
Erstens mal durch Sensibilisierung, durch darüber sprechen und natürlich auch durch das Lenken von Förderungen, weil auch hier kann man ja auch ganz gezielt Politik machen, indem man auch die Gendermedizin unterstützt. Es gibt auch schon Modellregionen in Österreich und die kann man oder sollte man auch unbedingt ausweiten.
Das heißt, wir haben es rein reklamiert ins Regierungsabkommen, das heißt, da passiert auch auf jeden Fall was.
Richtig.
Sehr gut. Ich möchte mit dir über Finanzen sprechen. Wenn wir über Gleichstellung reden, dann geht es auch ums Geld. Finanzielle Unabhängigkeit ist für viele Frauen immer noch nicht selbstverständlich. Wie kann denn gute Finanzbildung funktionieren für Frauen, vielleicht auch für Frauen, die schon länger zu Hause sind?
Ich bin immer wieder erschüttert darüber, wie schlecht Frauen und Mädchen sind in Fragen der Finanzbildung. Wie oft es noch vorkommt, dass man ein gemeinsames Konto hat und kein eigenes. Mhm. Wie oft man gar keine Ahnung darüber hat, was eigentlich der Partner verdient und wie viel er auf der Seite hat. Hier gibt es eine ganz große Naivität und dann oft das böse Erwachen, wenn es zu einer Trennung kommt oder spätestens dann im Alter, wenn dann die Frauen altersarm sind. Mich macht das wahnsinnig betroffen. Ich habe erzählt, dass ich ja aus Munsee komme und jetzt auch wieder viel dort bin. Und dann ist mir aufgefallen, dass mir etwas nicht aufgefallen ist, nämlich wo sind denn eigentlich ältere Frauen im Winter? Es gibt so viele ältere Menschen, allen voran ältere Frauen, die sich nicht leisten können, ins Kaffeehaus zu gehen. Mhm. Und die sitzen in der kalten Winterszeit in ihren ungeheizten Wohnungen und versuchen irgendwie diese Zeit zu überstehen, sind oft sehr, sehr einsam, weil sie nicht am sozialen Leben teilhaben können, weil es nicht einmal ein Seniorentreff oder Ähnliches gibt. Man kann einfach nur ins Wirtshaus oder ins Kaffeehaus gehen, um andere Menschen zu treffen. Und das muss man sich auch leisten können. Und das sind aber Menschen, die keine Lobby haben und die einfach übersehen werden. Und da möchte ich auch ansetzen und etwas tun und meinen Bürgermeister hier motivieren, einen Seniorentreff einzurichten, damit man eben hier, wenn das Problem da ist, eben Altersarmut und Einsamkeit, das zumindest abfängt und wertschätzend und würdevoll auch damit umgeht. Aber damit man gar nicht in diese Situation kommt, ist es wichtig, dass wir Finanzbildung schon sehr früh implementieren. Nämlich dann, wenn es darum geht, auch als junger Mensch einen Handyvertrag abzuschließen oder sich ein Spiel runterzuladen. Das alles hat mit Finanzbildung zu tun. Und das muss auch schon in der Schule als Unterrichtsprinzip einfach implementiert werden. Es zieht sich dann weiter. Es gibt ja immer mehr auch Podcasts für Finanzbildung für Frauen oder auch Frauen, die sich an andere Frauen wenden. Es gibt von Banken auch spezielle Programme, die sich an Frauen wenden. Es gibt schon sehr, sehr, sehr viele Ansätze. Aber man muss Frauen auch dazu bringen, sich dafür zu interessieren. Mhm. Und hier müssen wir einfach auch klassische Geschlechterstereotype aufbrechen, die besagen, der Mann ist fürs Einkommen zuständig, das ist seine soziale Rolle, das Geld nach Hause zu bringen. Die Frau verwaltet es maximal oder gibt es aus. Da müssen wir ansetzen und sagen, kümmere dich hier bitte auch um deine Finanzen und deine Finanzbildung, weil deine Freiheit beginnt in deiner Geldbörse.
Das ist ein Spruch, den du gerne bringst und der absolute Berechtigung und Wahrheit hat. Ich möchte gerne mit dir weiter über das Thema Altersarmut sprechen, weil es etwas ist, was tatsächlich sehr viele Frauen betrifft. Vor allem gibt es da noch einige größere Stolpersteine auf dem Weg zur ökonomischen Eigenständigkeit. Wie kriegen wir das hin, dass wir da ja denen schon jetzt helfen?
Ich werde ja immer etwas wütend, wenn sich ein Politiker oder eine Politikerin hinstellt und sagt, Wahlfreiheit. Ja, also wir brauchen Wahlfreiheit. Und damit sagt diese Person ganz oft nichts anderes als, ich will mich nicht drum kümmern.
Das ist deine Verantwortung, ne?
Ja, ich will mich nicht darum kümmern, dass es ordentliche Kinderbetreuungsplätze gibt, sondern ich sage, du hast eh die Wahlfreiheit, du musst irgendetwas tun. Mhm. Ja, Wir Neos, wir stehen sehr stolz für Eigenverantwortung. Aber diese Eigenverantwortung kann ich nicht ausleben, wenn die Rahmenbedingungen einfach nicht passen. Und ich brauche als gute Rahmenbedingungen eine ordentliche Kinderbetreuung, eine flächendeckende, mit auch einem Anspruch, einem Rechtsanspruch darauf, ab dem ersten Lebensjahr des Kindes, ab dem ersten Geburtstag des Kindes, hier einen Platz zu finden, mit ordentlichen Öffnungszeiten, die kein Witz sind, nämlich nicht um 12 Uhr zusperren, sondern einfach ordentliche Öffnungszeiten. Das ist extrem wichtig, damit Frauen auch rauskommen aus dieser Teilzeitfalle, mehr Stunden arbeiten können, mehr eigenes Geld in der Tasche haben, mehr dann auch an Pensionen bekommen und einfach unabhängiger sind vom Partner und oder vom Staat.
Mhm. Apropos Teilzeit. Etwas, wo wir wirklich sagen, Frauen können wieder zurück in die Vollzeit, beziehungsweise müssen die Rahmenbedingungen geschafft werden dafür. Da ist aber immer noch der Faktor Care-Arbeit. Liegt oft bei Frauen, braucht man nicht drüber reden, dass das unfair ist. Wie kriegen wir das hin, dass wir die Frauen überzeugen, dass beides möglich ist?
Ich denke, dass man nicht nur Frauen überzeugen muss, sondern dass es eine gesamtgesellschaftliche Frage ist, die auch Männer umfasst. Wie kann ich denn eine gelingende Beziehung führen? Da ist ein wichtiger Aspekt, dass es keine Schieflagen und Abhängigkeiten gibt. Auch Männer machen heutzutage die Erfahrung, dass sie selber auch in maskulinen Rollen gefangen sind, eben beispielsweise der Ernährer zu sein, die Person zu sein, die das Geld nach Hause bringt. Das ist die soziale Rolle des Mannes. Dieser sozialen Rolle kann man auch sehr schnell beraubt werden, nämlich dann, wenn man seinen Job verliert. Wir müssen uns nur umschauen, wie volatil die Welt, auch die Arbeitswelt geworden ist. Das ist sehr schnell und sehr häufig der Fall. Und dann bricht ein System zusammen, das auf tradierten Geschlechterrollen beruht. Wenn man jetzt sowohl Männern als auch Frauen mehr Rollenoptionen in die Hand gibt und sagt, es ist einfach total super, auch für ein gelingendes Leben, wenn du Hausmann und Ernährer sein kannst, wenn du und ebenso umgekehrt die Frau, damit man hier einfach diese Rollenzuschreibungen entspannt. Das löst noch nicht das ganz große Care-Problem.
Ja.
Da müssen wir wirklich auf vielen Ebenen ansetzen. Ich verstehe schon aus männlicher Sicht, dass man sich nicht darum reißt, zu putzen und die Alten zu pflegen. Das ist sehr anstrengend und sehr intensiv. Aber die Last kann nicht nur bei den Frauen liegen. Und die Frauen müssen aber auch hier sich auf die Hinterbeine stellen. Augen auf bei der Partnerwahl, kann ich nur sagen. Und gemeinsam vielleicht auch mit ihren Freundinnen Banden bilden und ihre Ansprüche durchsetzen.
Yes. Ich möchte ganz kurz mit dir über etwas sprechen, was wir vielleicht vorab so nicht besprochen haben, aber Pensionssplitting ist ja noch eine freiwillige Geschichte. Wenn es nach uns geht, wäre das wie?
Wenn es nach uns ginge, gäbe es ein automatisches Pensionssplitting, das folgendermaßen ausschaut. Also vielen ist ja gar nicht bewusst, dass es so etwas wie ein Pensionssplitting gibt, was ganz einfach gesagt nichts anderes bedeutet, als oft bleibt die Frau zu Hause und kümmert sich eben um Kind und Haus und der Mann geht arbeiten und dann muss der Mann einen Teil seiner Pensionsansprüche auf die Frau übertragen, weil ihr ja auch Pensionsansprüche verloren gehen, weil sie eben nicht berufstätig ist eine gewisse Zeit. Das wird ganz selten in Österreich gemacht, weil es unbekannt ist, weil es kompliziert ist und weil sich sehr, sehr viele Männer auch weigern, das zu tun. Mhm. Was wir wollen ein automatisches Pensionssplitting, das folgendermaßen ausschaut. Sowohl die Frau, wenn sie in Karenz ist, erhält kleine Pensionssprüche, Ansprüche, als auch der Mann, wenn er arbeiten geht, größere Pensionsansprüche. Diese Ansprüche werden in einen Topf gehaut und dann 50-50 aufgeteilt. Das heißt, jeder gibt, jeder nimmt, der eine halt mehr, der andere weniger. Und das ist auch ein Zeichen von einer gleichberechtigten Partnerschaft auf Augenhöhe, dass man eben 50-50 hier auch nicht nur Verantwortung, sondern auch Pensionsansprüche teilt. Als liberale Partei wollen wir Menschen aber nicht vorschreiben, wie sie zu leben haben. Man kann sich auch unserer Vorstellung nach hinaus optieren und kann sagen, wir haben gemeinsam beschlossen, wir wollen das nicht und haben andere Möglichkeiten und Ideen, wie wir das in unserem Leben geregelt bekommen. Mhm. Mit der aktuellen Regierungskonstellation ist dieses Pensionssplitting aber nicht möglich.
Danke dir auf jeden Fall für diesen Einblick. Sprechen wir doch über Jobs. Sprechen wir über MINT-Berufe. Sag mal ganz kurz, was sind MINT-Berufe?
MINT ist eine Abkürzung, steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Mhm. Das sind eben jene Berufe, die vor allem von Männern ausgeführt werden, die oft gut bezahlt sind und wo wir sehr, sehr viele Anstrengungen unternehmen, auch Frauen in diese Berufe zu bringen und wir scheitern.
Mhm. Wir scheitern nicht nur, wir können sie vor allem nicht dort halten, wenn sie schon mal dorthin gehen. Woran liegt's?
Das Allerwichtigste ist das Aufbrechen von Geschlechterstereotypen. Und das müssen wir auf vielen Ebenen verbessern. Sei es in der Ausbildung der Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen, dass auch hier mehr Geschlechtersensibilität Einzug hält, über die Lehrerinnen und Lehrer in der Schule bis hin zu Schulbüchern, wo wir auch festgestellt haben, dass die Darstellungen sehr speziell sind, nämlich 70% der Darstellungen in unseren Schulbüchern sind männlich, 30% der Darstellungen sind weiblich. Wenn aber gekocht, geputzt und Care-Arbeit geleistet wird in
ist
den Schulbüchern,
immer nur die
Frau. Sind es überwiegend Frauen. Das haben wir schon in der letzten Gesetzgebungsperiode festgestellt, meine Kollegin Martina Künzberg-Sahre, unsere Bildungssprecherin und ich, und haben hier Druck aufgebaut, dass die Schulbücher überarbeitet werden. Schulbücher überarbeiten ist ein sehr langer und aufwendiger Prozess. Das wird noch ein bisschen dauern, aber hier tut sich Gott sei Dank sehr viel. Das heißt, schon während der Schulzeit wird Mädchen immer ihr Platz zugewiesen. Mhm. Auch Lehrerinnen und Lehrer sind Opfer ihrer eigenen Vorurteile. Beispielsweise wissen wir, da gibt es sehr viel Evidenz darüber, dass das Bild vorherrscht, Mädchen können gut lesen und schlecht rechnen und Burschen können gut rechnen und schlecht lesen. Und nachdem wir Menschen ja wollen, dass unsere Vorurteile auch bestätigt werden, unterrichten viele Lehrerinnen und Lehrer dahingehend, damit sich genau dieses Vorurteil bestätigt. Und das Ergebnis sind Burschen, die gut rechnen und schlecht lesen können und Mädchen, die gut lesen und schlecht rechnen können. Aber ein Grundverständnis für Mathematik, auch die Liebe und das Interesse, ist dann wiederum auch eine Basis, um eben dann später auch eine Ausbildung im MINT-Bereich zu machen. Mhm. So, und jetzt gibt es super viele Programme, Ansätze und Förderungen, um eben Frauen und Mädchen in diese MINT-Berufe zu bringen. Und die eine oder andere macht das dann auch, interessiert sich dafür, findet aber dann nicht nur in der Ausbildung, sondern spätestens dann im Beruf selber ein Arbeitsumfeld vor, das halt nicht leibend ist, das oft toxisch ist, das oft sehr maskulin ist und das einfach nicht attraktiv ist für Frauen. Das heißt, sie haben vorher sehr viel Geld hinein investiert, damit die Frauen in die MINT-Berufe gehen und dann verlassen halt auch viele die MINT-Berufe. Und das ist, könnte man sagen, rausgeschmissenes Geld. Da müssen wir besser werden, aber wir müssen eben vor allem diese Geschlechterstereotype erkennen und angehen, weil solange die vorherrschen, können wir fördern, was wir wollen. Es wird dann immer engagierte Einzelkämpferinnen geben, die sich da durchsetzen, aber es ist kein gesamtgesellschaftlicher Move.
Mhm. Wenn wir schon bei neuen Berufsfeldern sind, künstliche Intelligenz verändert gerade alles, also in vielerlei Hinsicht. Zum Spaß natürlich, aber auch beruflich ist alles möglich, vor allem für Frauen. Wie wollen wir die denn da reinbekommen?
Also ganz generell, was alle Menschen betrifft, muss man auch die Angst nehmen davor, was jetzt passiert. Ja, viele Berufe werden sehr schnell verschwinden, die noch vor wenigen Jahren ganz relevante Berufe waren. Ich weiß das bei meinem Sohn, der ist jetzt 30, macht Motion Design und ist 3D-Artist, hat eine HTL besucht, hat eine FH dazu besucht, aber mit 30 gibt es diesen Beruf eigentlich bald nicht mehr, weil die KI wird das einfach übernehmen, diesen Job. Und da muss ich neue Dinge ausdenken. Da müssen wir auch flexibel sein als Gesellschaft und vielleicht auch mehrmals in einem Berufsleben sich neu erfinden. Was jetzt speziell Frauen betrifft, ist es schon wichtig, dass wir auch gezielte Förderprogramme haben, schon im schulischen Bereich, auch bei der digitalen Grundbildung, auch Frauen und Mädchen Lust drauf machen, sich in diesem Bereich zu betätigen. Wir müssen Vielfalt belohnen, auch in Entwicklungsteams, weil es auch wichtig ist, sich die Frage zu stellen und auch gut zu beantworten, wer programmiert denn AI auf Basis von welchem Wissen und was ist da
vielleicht.
Genau, und was ist da der Outcome? Wir wissen jetzt schon, dass die KI weiß, männlich und heterosexuell ist und das ist halt nicht die Vielfalt, die man sich vorstellt. Das Leben ist deutlich bunter.
Wir sprechen über einen Bereich, der dir sehr am Herzen liegt. Es geht jetzt um Gewaltschutz und vor allem auch um Prävention. Gewalt gegen Frauen ist leider Alltag. Das ist so ein Fakt, immer noch leider. Und du hast in der Vergangenheit ganz klar gemacht, es ist nicht reicht, nur zu reagieren. Was ist denn aus deiner Sicht wichtig, um Gewalt gar nicht erst entstehen zu lassen? Ich weiß, es ist ein Wunschkonzert, aber vielleicht, wo fangen wir denn an?
Gewalttätige Männer müssen heute nur in eine 6-stündige Beratung gehen, um dort auch über ihr Verhalten zu reflektieren. Mhm. Das ist einfach viel zu wenig. In 6 Stunden kann man keine Verhaltensveränderung herbeiführen, maximal eine Erkenntnis. Mhm. Und das ist ein Symptom dafür, dass wir einfach viel zu wenig Fokus legen auf die Männer- und Bubenarbeit. Wir müssen Männer und Burschen auch raushelfen aus ihren Genderrollen, aus ihren Stereotypen und ihnen zeigen, dass andere Verhaltensweisen möglich sind, dass sie willkommen sind, dass sie auch gut sind für sich selbst. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schwammig, weil man in der Politik immer ganz konkret sagen muss, da machen wir genau dieses oder jenes Projekt. Aber ich glaube, dass man als allererstes einmal wirklich ein gesamtgesellschaftliches Verständnis auch herbeiführen muss, dass wir hier ein Problem haben mit toxischer Männlichkeit und dass auch Männer darunter leiden und dass wir ihnen auch da raushelfen müssen, weil ansonsten setzen wir halt immer da an, wenn schon Gewalt passiert ist. Und das ist einfach zu spät. Wir sehen auch im schulischen Bereich, dass es hier große Themen gibt, was Mobbing betrifft, auch gewaltbereite Jugendliche. Und Bildungsminister Christoph Wiederkehr ist ja sehr dahinter, entsprechende Programme aufzusetzen, eine gute Schulsozialarbeit auch hinzubekommen, um gemeinsam auch schon im schulischen Bereich dieses Thema anzugehen.
Ja, da sind wir jetzt in der Prävention oder im Wunsch der Prävention. Tatsächlich ist es aber so, dass es eben stattfindet. Und du hast einmal erzählt, wie wichtig gut ausgestattete Gewaltambulanzen sind für die medizinische Versorgung, aber auch für die Beweissicherung. Ganz, ganz wichtig. Gibt es hier genügend Angebote und was braucht es denn, damit Frauen im Ernstfall wirklich ganz schnell Hilfe bekommen können?
Also wir haben uns vorgenommen in dieser Regierung, dass wir in jedem Bundesland gut ausgestattete Gewaltschutzambulanzen haben, um Frauen und Mädchen, denen Gewalt widerfahren ist, einfach professionell zur Seite zu stehen. Was wir aber auch sehen oder was ich sehe, ist, dass es viel zu wenig Wissen darüber gibt, was es eigentlich für Anlaufstellen gibt, wie so ein Prozess ausschauen kann und wo ich mich hinwenden muss. Wenn man die Frauen in Österreich fragt, wohin sie sich denn wenden würden im Fall des Falles, dann ist die erste Antwort ja die Polizei. Mhm. Viele Frauen fürchten sich aber davor, zur Polizei zu gehen, weil sie glauben, dass sie da nicht gut aufgehoben sind und nicht ernst genommen werden. Oder weil der Täter aus dem persönlichen Umfeld kommt, wie die meisten Täter übrigens, und man Angst hat, dass der dann ganz, ganz große Probleme bekommt und man selbst dafür zur Verantwortung gezogen wird. Deshalb ist es nicht nur wichtig, dass wir ein gutes Angebot haben mit geschultem Personal, sondern dass wir auch zeigen, wie denn so ein Pfad ausschaut. So, wohin kannst du dich wenden? Da ist es zu wenig, ab und zu mit Supermärkten zu kooperieren und zu sagen, hier, das ist die Telefonnummer der Gewaltschutz-Hotline und so weiter. Hier müssen wir einfach viel, viel besser werden, weil jeder junge Mensch soll wissen, wie kann denn so ein Pfad ausschauen, wenn mir Gewalt passiert? Wohin wende ich mich? Was passiert da? Wer unterstützt mich?
Und gibt es überhaupt Gewaltambulanzen? Ich glaube nicht, dass das jedem klar ist.
Das ist vollkommen richtig. Und das ist eigentlich schade, dass wir in einem Land, in dem wir so viel Gewalt haben an Frauen und so viele Femizide, es immer noch nicht klar ist, dass es eigentlich ein gutes, flächendeckendes Angebot gibt. Ja, mit Versorgungslücken. Ja, nicht jeder ist für alles zuständig. Mhm. Aber dass es das gibt. Ich kriege so viele Mails auch von Frauen, die mir erzählen, dass sie, ihr Blick auf sich selbst ist, sie sind gut ausgebildet, sie wissen, was zu tun ist, sie haben eine Ahnung, wie Strukturen funktionieren und sind gescheitert, als ihnen Gewalt angetan wurde, herauszufinden, auch in dieser besonders stressigen Situation, was denn jetzt die nächsten Schritte sind.
In diesem Zusammenhang möchte ich mit dir gerne über Case-BeraterInnen sprechen. Begleiten Frauen oft durch sehr schwierige Phasen. Was leisten die denn konkret und wie könnte ihre Arbeit noch besser unterstützt werden?
Ja, diese Case-BeraterInnen, also Case wie Fall, die gibt es noch nicht. Das ist eine Idee von mir, weil ich eben sehe, wie sehr Frauen auch scheitern an unseren Systemen. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, Frauen bei der Hand zu nehmen, wenn ihnen Gewalt angetan wurde und einen holistischen Blick auf diesen Fall zu haben. Denn es ist ja nicht nur so, dass hier Gewalt im Spiel ist und man Beweise sammeln muss, man vielleicht eine Anzeige machen muss, ausziehen sollte aus einer Wohnung, in ein Frauenhaus muss. Da sind ja auch Kinder im Spiel. Was passiert mit den Kindern? Vielleicht mangelt es auch aktuell an einer Ausbildung der Frau, an einer entsprechenden, die verhindert, dass man dann auch einen Job bekommt. Also jedenfalls gibt es auf sehr vielen Ebenen sehr viel zu tun. Und vielen Frauen erscheint das viel zu groß. Die stehen vor ihrer Situation und sagen, das schaffe ich alles nicht. Wo, vor allem habe ich auch kein Geld, um mich dauerhaft aus dieser Situation herauszubringen, und gehen dann zum gewaltbereiten Mann zurück und verharren in dieser Beziehung. Und das muss nicht sein, wenn man eine Beratung zur Seite hat, die sagt, pass mal auf, ich weiß, wie diese Institutionen funktionieren, und wir machen jetzt individuell auf dich zugeschnitten, begleite ich dich durch dieses System durch. Das passiert auf einer individuellen Ebene von engagierten Mitarbeiterinnen in Gewaltschutzzentren oder anderen Einrichtungen schon sehr häufig, aber es ist nicht institutionalisiert, sondern einfach hat damit zu tun, dass da engagierte Frauen sind, die anderen Frauen helfen wollen und sagen, pass auf, ich zeig dir jetzt, wie es geht. Aber das ist ja auch wiederum eine große Belastung für die Mitarbeitenden in diesen Einrichtungen. Das heißt, da müssen wir einfach besser und professioneller werden.
Ich habe noch eine grundsätzliche Frage. Wenn wir über Gewalt an Frauen sprechen oder am schlimmsten dem Tod von Frauen sprechen, fällt oft der Begriff Femizid. Warum ist es deiner Sicht so wichtig, dass wir diesen Begriff verwenden? Oft ist es ja mal eine Beziehungstat, wird gerne mal formuliert. Warum ist der Begriff Femizid für dich so wichtig?
Beziehungstat, Eifersuchtsdrama. Also es gibt sehr viele Begriffe, die vor allem medial verwendet werden, um zu verwaschen, dass es sich um einen Mord handelt aufgrund des Geschlechts. Und es ist deshalb sehr wichtig, dass wir auch einen ordentlichen Begriff haben, den wir auch definieren, und in dem Fall Femizid, und uns auch darauf einigen, auf eine ordentliche Begriffsdefinition. Da bin ich schon seit langem dahinter und bin jetzt guten Mutes, dass das in dieser Regierung gelingen wird, weil es wichtig ist zu definieren, was ist denn das, worüber wir sprechen? Und was ist eigentlich ein Femizid? Weil auch manches, was als Femizid betitelt wird, dann doch keiner ist. Also es geht in beide Richtungen. Und damit wir hier Klarheit haben, auch ordentliche Statistiken, Kriminalstatistiken führen können, ist es einfach relevant zu sagen, was ist denn das?
Alles klar, danke. Ich möchte mit dir noch über ein heißes Eisen sprechen. Etwas, wo es Meinung gibt. Es geht um reproduktive Rechte, vor allem um Abtreibung. Beim Thema Schwangerschaftsabbruch steht in Österreich nach wie vor nicht strafbar im Gesetzbuch. Warum ist es dir wichtig, dass dieser Punkt symbolisch gestrichen wird?
Ja, also wie ist denn aktuell die Situation für Frauen in Österreich, die selbstbestimmt einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen wollen? Erstens finden sie sehr wenig Möglichkeiten vor, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen. Als Beispiel zum Beispiel Burgenland. Im ganzen Burgenland gibt es keine Möglichkeit, in einem öffentlichen Spital einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen. Und ich habe vor einigen Monaten ein Interview gehört mit der nunmehrigen grünen Landesrätin, die von der Journalistin ebenfalls auf dieses Thema angesprochen wurde. Und die sagte etwas, was ich dann doch erstaunlich fand, nämlich, ja, das Burgenland ist so klein, da wohnen so wenig Menschen, und wenn dann eine Frau einen Schwangerschaftsabbruch vornimmt in einem öffentlichen Spital, dann wissen das gleich alle. Und deshalb ist es gescheiter, wenn die betroffenen Frauen nach Wien oder in die Steiermark ausweichen. Und ich habe mir gedacht, ja, ich höre ja wohl nicht richtig, dass eine grüne Landesrätin, und ich glaube, sie ist auch Landeshauptmann, Stellvertreterin, so etwas sagt, weil die Aufgabe ist es ja eigentlich, genau das zu entstigmatisieren und zu normalisieren als kleinen Eingriff, der sehr viel beiträgt zur Gesundheit der Frau. Und was passiert eigentlich im Burgenland, wenn man eine Geschlechtskrankheit hat oder Fußpilz? Reden dann auch alle drüber? Also ich war wirklich empört. In Österreich ist es nach wie vor so, dass ein Schwangerschaftsabbruch im Strafgesetzbuch drinnen steht. Das ist der Paragraph 96. Und es sollte meiner Meinung nach raus aus diesem Strafgesetzbuch. Man muss Dinge gesetzlich regeln, man muss auch einen Schwangerschaftsabbruch gesetzlich regeln. Aber zu sagen, dass es ja eigentlich nur im Rahmen der Fristenlösung nicht geahndet wird, bedeutet ja auch, dass man Ärztinnen und Ärzten, Pflegepersonal ebenfalls auch mit umfasst und sagt, ihr tut's was, was wir eigentlich nicht wollen, dass ihr tut's, aber es ist okay, es wird nicht gesetzlich geahndet. Das muss sich ändern. Da gibt es einige Initiativen, die dahinter sind. Gott sei Dank, hier auch Druck aufbauen. Aber ich muss auch ganz offen sagen, mit der SPÖ wäre es aller Voraussicht nach möglich, mit der ÖVP nicht. Daher konzentriere ich mich darauf, beizutragen, dass es eine Entstigmatisierung gibt von Schwangerschaftsabbrüchen und dass es mehr Möglichkeiten gibt, Schwangerschaftsabbrüchen auch in den Ländern durchzuführen, in den Krankenhäusern. Unsere Gegner sind stark. Es gibt sehr viele bestens finanzierte Bewegungen, Organisationen und Vereine, die einen Backlash für Frauen auch in dieser Frage wollen.
Es gibt etwas, was helfen könnte, das Ganze etwas zu vereinfachen und vielleicht keinen großen medizinischen Eingriff zu benötigen, und zwar die Abtreibungspille. Etwas, wo du stark mitgeholfen hast. Medizinisch sicher, aber gesellschaftlich oft noch stigmatisiert. Was muss denn passieren, dass Frauen hier mehr Entscheidungsspielraum bekommen?
Also ich muss vorweg dich korrigieren, auch ein Schwangerschaftsabbruch innerhalb der Fristenlösung ist ein super kleiner, ambulanter Eingriff und keine große Sache.
Gut.
Aber es gibt Alternativen und das ist eben auch die Mifugyne, die sogenannte Abtreibungspille. Und die war immer nur in der Ambulanz erhältlichen Krankenhäusern. Mhm. Und mir ist das besonders aufgefallen während der Pandemie. Die Pandemie hat begonnen, Leute mussten zu Hause bleiben. Tiroler Täler wurden bewacht von Polizistinnen und Polizisten. Und was macht dann eine Frau, die ungewollt schwanger ist und einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen möchte? Die hätte in die Ambulanz fahren müssen, was man nicht sollte, hätte sich vielleicht auch noch rechtfertigen müssen vor der Polizei, warum sie jetzt ihren Ort verlässt und wo sie hinfährt, und hätte dann in diesen Ambulanzen, obwohl sie gar nicht Covid hat, stundenlang warten müssen, weil sie ja auch kein Notfall ist, um dann diese Pille zu bekommen. Ich dachte mir, das ist ein untragbarer Zustand auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, es herrscht gerade Chaos. Wir können noch keine Pandemie managen, die linke Hand weiß noch nicht, was die rechte tut. Das ist doch eine gute Möglichkeit, um unter dem Radar Folgendes zu erreichen. Mein Ziel war es, dass die Mifugyne dann in Zukunft auch bei allen Gynäkologinnen und Gynäkologen erhältlich ist. Damit dann, wenn die Frau beispielsweise in Tirol aus dem Dorf fährt, von der Polizei aufgehalten wird und gefragt wird, was macht sie da eigentlich? Sagen kann, ich habe solche Unterleibsschmerzen, ich muss zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin. Na, da will schon kein Polizist mehr genaueres wissen und lässt passieren. Und es gibt eine deutlich breitere Versorgung, weil es gibt einfach mehr Frauenärztinnen und Ärzte als Spitäler mit einer Ambulanz. Um das durchzusetzen, habe ich meine Kolleginnen bei der SPÖ angerufen und habe gesagt, hey, ich habe diesen und jenen Plan, können wir den unterm Radar durchsetzen, bist du mit an Bord? Die Kollegin bei der SPÖ hat gesagt, count me in. Dann habe ich angerufen die grüne Frauensprecherin, die Mary Dissoski, habe ihr von diesem Vorschlag erzählt und habe gesagt, ihr habt jetzt den grünen Gesundheitsminister, man könnte doch ganz schnell eine Neuzulassung machen, ratzi fatzi. Und mit dem Ziel, dass eben die Mifugyne auch bei den Gynäkologinnen dann erhältlich ist. Sie hat gesagt, super Idee, ich kümmere mich drum, hat sich darum gekümmert, und so schnell konnten potenzielle Gegnerinnen und Gegner gar nicht schauen, war das Ding erledigt und die Mifugyne ist jetzt auch bei den Gynäkologinnen erhältlich. Und ich würde mich freuen, wenn die Mifugyne auch in Zukunft bei allen niedergelassenen Hausärztinnen und Hausärzten erhältlich ist.
Ist sehr uns zu wünschen. Zum Schluss ganz persönlich gefragt, was würdest du den jungen Mädchen heute gerne mitgeben in einer Welt, in der Gleichstellung zwar am Papier steht, aber noch nicht gelebte Realität ist? Was würdest du diesen Frauen gerne oder jungen Mädchen gerne mitgeben?
Bildet Banden, bildet Banden, bildet Banden. Frauen müssen sich zusammentun, um gemeinsam ihre Interessen durchzusetzen, und sie müssen dorthin gehen, wo Entscheidungen getroffen werden, weil entweder sitze ich am Tisch oder ich bin auf der Speisekarte.
Henny, vielen Dank für deine Zeit und deine wichtige Arbeit.
Vielen Dank, und ich freue mich über alle Frauen und Mädchen, die zuhören, die selber sich interessieren für liberalen Feminismus. Schreibt mir, ich freue mich, euch persönlich kennenzulernen, weil wir müssen Banden bilden.